Ihr hört den German Seahawkers Podcast, den offiziellen deutschen Podcast für Fans der Seattle Seahawks. Eure Gastgeber heute, Jörn Degreif und Mario Kluko.
Mehr Strafyards als Offensivyards und am Ende doch noch gewonnen. Wie das gegen Dallas geklappt hat, versuchen wir heute in der neuen Folge von 2x12 gleich 24, dem Podcast der German Seahawkers, aufzuklären. Wir, das sind Mario und Jörn. Hallo Mario.
Hallo Jörn.
Filmroom, euer Feedback, eure Fragen.
Wir würden uns über euer Feedback freuen. Ihr könnt uns kontaktieren per Mail, Twitter, Facebook, Instagram. Oder ihr ruft uns einfach an zum normalen deutschen Festnetztarif und könnt dann euren Kommentar auf unserem Anrufbeantworter hinterlassen.
Ruft uns an unter 069 2474 9546. Seahawks News.
Wir öffnen die News mal mit Gerüchten, die wie alle Jahre wieder durchs Internet geistern und auch vor unserer Facebook-Gruppe intern nicht Halt gemacht haben. Und zwar gibt es Gerüchte, dass unser Spiel gegen die Denver Broncos nächste Saison in London stattfindet. In Twickenham, glaube ich, stand dabei. Aber ja, das kann durchaus so sein. Allerdings gibt es keine offizielle Meldung und ist auch nicht bestätigt. Deswegen ist das definitiv noch Fake News.
Es wäre schön, wenn es so wäre. Wir würden uns, glaube ich, alle darüber freuen. Und wenn wir uns mal so anschauen, wie viele Seahawks-Fans es bereits in Deutschland gibt und auch vor allem in Großbritannien gibt, könnten wir diese Bude schon richtig rocken. Erstmal abwarten, ob es soweit kommt. Und wenn man so auf NFL UK schaut, soll es, und da stand wie im Wert auch schon, dass im Januar entsprechende Informationen dazu rauskommen sein, also sprich zu den Spielen in England oder in Großbritannien im 2018. In den letzten Jahren waren diese Infos bereits immer schon ein bisschen früher draußen. Da kamen die so meist vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten, aber da hat die NFL schon gesagt, dass sie da etwas in Verzug ist.
Dass wir gegen Denver spielen müssen, das steht auf jeden Fall schon fest. Der Großteil des Spielplans steht ja immer schon fest, weil das so rotierend ist, gegen welche Divisions man antreten muss. Deswegen kann man das immer vorneweg schon vorhersagen. Nur ein paar Gegner sind variabel. Das hängt davon ab, auf was für einer Position man gestanden hat. Also wenn man Zweiter ist, muss man dann gegen bestimmten Zweiten aus einer anderen Division spielen und so. Alle unsere Gegner stehen fest, bis auf einen. Also daheim müssen wir spielen gegen die Cardinals, Rams, 49ers, klar, unsere Division. Dann gegen die Chiefs, Chargers, Vikings, Packers und gegen die Cowboys. Das steht jetzt definitiv fest, weil wir sind Zweite in unserer Division und die Cowboys sind Zweite in ihrer Division und deswegen steht das schon fest. Die Auswärtsspiele sind natürlich auch klar. Cardinals, Rams, 49ers und dann Broncos, Raiders, Bears, Lions und Panthers oder Falcons. Je nachdem, wer Zweiter da wird. In deren Division, das ist noch ein bisschen unklar, gegen den müssen wir dann antreten. Ja, das dazu, dann wenden wir uns etwas anderem zu, was auch durch die Nachrichten gegeistert ist. Nach dem Spiel gegen die Cowboys ist Earl Thomas, hat er Des Bryant besucht in der Kabine der Cowboys und hat dann auch gleich mal Jason Garrett, dem Coach der Cowboys, gesagt, ja, sie sollen ihn dann mal, sollen zusehen, dass sie ihn holen. So ungefähr, was etwas komisch wirkte, gerade nach dem Spiel, wo es für die Seahawks noch um alles geht, mal zu sagen, hier, seht mal zu, dass ihr mich holt, so ungefähr.
Genau, ich glaube, das ist mit dieser gesamten Story haben, glaube ich, wir Fans mehr ein Problem als das Team. Man muss einfach so ein paar Sachen da bedenken. Zum einen kommt Earl Thomas aus Texas, hat dann an der University von Texas gespielt, hat letztendlich dazu Verbindungen und war halt als Kind auch Cowboys-Fan. Und ja, ob jetzt Garrett da der richtige Ansprechpartner ist, der ich, sag ich mal, jetzt auch noch seinen Job zittern muss, wenn jetzt der Black Monday naht, ist da auch erstmal dahingestellt, aber Fakt ist, er hat, wie gesagt, noch ein Jahr Vertrag. Und jetzt ist genau die Zeit, beziehungsweise jetzt in dieser Offseason, wo entsprechende Verträge von früheren Leistungsträgern immer verlängert wurden. Und sein Vertrag bietet sich in dieser Hinsicht auch an. Also mit der zählt irgendwie mit 10,4 Millionen gegen den Cap. Das ist eine Menge Holz, da könnte man einige sparen. Also sei es, wenn man ihn den Vertrag verlängert oder wenn man auch so weit denken würde, wenn man ihn entlassen würde, könnte man da eine ganze Menge an Gehalt sparen. Das, ich denke, es war ein Move, der, sag ich mal, aus der Emotion geboren war, der vielleicht auch im Front Office des Seahawks ein paar Leute aufschrecken sollte und dass man da vielleicht irgendwie mal kurz schaut. Und ich denke, auch im Nachhinein hat Earl Thomas das, sag ich mal, ja, vielleicht auch irgendwie gesagt, auch aus der Emotion einfach heraus. Und,
ja, und Pete Carroll hat auch dazu gesagt, es war unglücklich, die Äußerung, aber es wirkt wohl merkwürdiger, wenn man es liest, als wenn man es hört, in der Art und Weise, wie er es dann wohl gesagt hat. Und er macht sich noch weniger Sorgen, weil er weiß, dass es von Earl Thomas kommt und dass er Earl Thomas einschätzen kann und ihn auch kennt.
Ja.
Und wie du schon gesagt hast, das Team selbst macht sich da, glaube ich, weniger Gedanken. Aber natürlich kann ich das verstehen, dass du irgendwie zum einen auf eine Art denen auch Trost zusprechen willst und ist halt auch dein Lieblingsteam, klar. Kommen so Äußerungen halt vor.
Auf der anderen Seite muss man auch, da darf man nicht vergessen, dass die NFL ein knallhartes Business auch ist. Das sehen wir jetzt auch in Pittsburgh, wobei das, wenn man jetzt da mal genauer hinschaut mit die Geschichte um den Harrison, sieht dann jetzt schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ja, also, und es ist auch gar nicht mal so unabwegig und darüber werden wir uns in der Offseason auch unterhalten. Es ist vielleicht auch gar nicht so unabhängig, dass wir Earl Thomas gar nicht mehr als Seahawks vielleicht im nächsten Jahr sehen. Das ist, hört sich jetzt ganz hart an, ist aber gar nicht mal so weit hergeholt. Und von daher.
Aber ja. Das ist ein Punkt, da reden wir in der Offseason drüber. Das habe ich mir nämlich schon aufgeschrieben, weil ich der Idee, Earl Thomas zu traden nach der Saison gar nicht so abgeneigt ist. Aber da können wir uns noch herzlich drüber unterhalten. Aber wie gesagt, da ist jetzt erstmal nichts weiter. Das ist so in der Hitze des Gefechts halt danach hatte man in der Kabine bei denen vorbeigeschaut und den Spruch abgelassen. Dem würde ich nicht zu viel reinlesen erstmal.
Ja, genau.
Lazarett-Report. Pete Carroll hat gesagt, dass Chris Carson nicht trainieren wird diese Woche. Luke Jekyll hat seinen Fuß verletzt gegen Dallas. Und wird da auch erstmal nicht mittrainieren, beziehungsweise hat er auch nicht mittrainiert. Ansonsten ist man wohl einigermaßen gut aus dem Spiel gekommen. Wer ist denn noch so angedatscht? Wen hast du noch?
Klar, also wenn wir uns jetzt den Injury Report von Mittwoch anschauen, da steht jetzt Wagner drauf, Bennett, Graham, also die bekannten Spieler, von denen wir wissen eigentlich, dass sie entweder verletzt sind oder quasi immer am Mittwoch geschont werden, um sich entsprechend von leichten Blessungen, die jeder Footballspieler, glaube ich, aus so einem Spiel mitnimmt, erholen können. Nasir Jones sollte eigentlich jetzt irgendwann mal kurz wieder sein Comeback geben. Er litt aber einen Rückschlag in seiner Recovery und wird diese Woche also auch noch nicht mittrainieren. Und daher ist es dann, glaube ich, auch sehr fraglich, ob er in einem möglichen Playoff-Spiel, sagen wir mal, am 1. Januarwochen zu Einsatz kommen könnte. Also da müssen wir mal abwarten. Weiter noch auf den Injury-Report. Also die Spieler, die haben nur leicht im vollen Umfang am Training teilgenommen. DJ Alexander und Jaron Reed. Da glaube ich, auch das ist jetzt mal reine Vorsichtsmaßnahme. Da sollten wir die
nächsten. Jaron Reed ist wohl ein neues Problem im Rücken zu sein, scheint. Aber ja, da muss man mal abwarten.
Genau. Solange er limited am Mittwoch ist, ist es immer eigentlich ein relativ gutes Zeichen. Und wenn er dann halt Donnerstag raus ist, das würde, oder wenn er heute nicht trainieren würde, dann sollten wir uns langsam vielleicht Sorgen machen. Aber wenn er am Mittwoch limited ist, ist das, glaube ich, noch nicht so.
Tell the Truth Monday, der Rückblick.
Mario, ich habe schon bei der Begrüßung gesagt, wir kassieren mehr Penalty Yards als Offensive Yards und gewinnen dennoch das Spiel. Was war da los?
Ja, das ist schon leicht kurios. Allerdings gibt es dafür nicht zwei recht einfache Punkte, mit denen man da wieder das erklären könnte.
Übrigens, ich glaube, das letzte Mal, dass das passiert war, dass ein Team dann gewonnen hat, war 1966 oder so. Und zwar die Eagles, auf jeden Fall auch gegen Dallas.
Oh gut, vielleicht einfach ein schlechtes Zeichen für Dallas. Gut, uns gab es damals auch gar nicht, sowohl als Franchise als auch als Person. Gut, aber es lag eigentlich an zwei Gründen, an denen man diese Sache noch diesen ja, kuriosen Faktor nicht festmachen kann. Zum einen, die Offense spielte gegen Dallas einfach nicht gut. Und die zweite Sache ist eigentlich das Entscheidende daran, es gab zwei Penalties für Field Yards, also es gab zwei Pass-Interference-Strafen, die insgesamt 72 Yards betragen. Und wenn man die quasi jetzt da mal runternimmt, dann sieht das schon letztendlich schon ein bisschen anders aus. Klar kann man, darf man nicht, weil sie halt entsprechend passiert sind, aber solche Pass-Interference-Penalties sind einfach Strafen, die unsere Secondary aufgrund ihrer Spielart immer mal wieder kassiert. In diesem Fall war es jetzt aber auch sogar noch so, dass man irgendwie eine Strafe letztendlich davon auch anzweifeln könnte. Also das, die Strafe gegen Coleman, da war aus meiner Sicht halt ein sehr fragwürdiger Call. Gut, aber auf diese Diskussion oder Rumreiterei brauchen wir uns gar nicht eigentlich einlassen, weil es auch in diesem Spiel wieder eine ausgleichende Gerechtigkeit gab. Da müssen wir nur erst einmal die Pass-Interference-Strafe anschauen, die gegen den Verteidiger von Dallas gecallt wurde, der Graham in der Endzone damals gecovert hatte. Und da sage ich ganz einfach, das ist eine Pass-Interference-Strafe, die darf man da einfach nicht geben. Also das ist, auch wenn wir davon jetzt groß profitiert haben, der Ball von Wilson war weit überworfen. Graham ist, sage ich mal, auch da nicht ganz unschuldig oder ganz harmlos. Steht er da in der Ecke und schubst seinen Verteidiger auch nicht. Ja, ganz leicht weg, sondern das war auch schon ein bisschen deutlicher. Also von daher glaube ich, dass man diese Pass-Interference-Strafe gegen Dallas da auch nicht geben darf. Von daher kann man echt sagen, ausgleichende Gerechtigkeit. Gleichwohl, 11 Penalties sind zu viel für das Spiel.
Weil also ich finde, man muss auch die abziehen, wo ein Spieler in einem großen Topf rumgehüpft ist.
Gut, okay, das kann man natürlich auch sagen, dass das auch eher witzig war vielleicht und dass es auch da nicht letztendlich eine spielentscheidende Penalty war.
Die Strafe, die Begründung da ist irgendwie, dass man keine Props für den Jubel benutzen darf, ne? Ich meine zumindest, das war es letztes Jahr,
Elliot.
Zeke Elliott ist da reingehüpft und ich meine, damals war das die Begründung, dass man keine Props für den Jubel benutzen darf.
Aber gut, wie gesagt, können wir auch gerne noch damit reinnehmen, dann würde es sich halt nochmal verringern. Letztendlich hat man aber wieder 11 Penalties bekommen. Das sind zu viele, auch wenn da ein, zwei Fragwürdige dabei waren. Allerdings ist auch ein Problem, das zieht uns nicht durch die Saison hier einfach durch. Und ja, das ist einfach nicht das erste Mal.
Oft genug drüber gesprochen. Was anderes, wo ich finde, was wichtiger drüber zu sprechen ist, die Offense.
Ja.
Also, denn so viele Strafyards ist das eine, aber dass wir weniger Offensivyards haben, das ist halt das andere. Wie ist deine Einschätzung zur Performance unserer Offense gegen die Cowboys?
Ja, das war schon sehr, sehr mau, was wir da unterm Weihnachtsbaum präsentiert bekommen haben. Wenn wir uns, wie gesagt, einfach nur das gesamte Spiel anschauen, gab es effektiv einen guten Drive, in dem wir wirklich übers Feld marschiert sind. Das war zum Beginn des vierten Viertels, als unsere Offense 64 Yards überbrückte und dann den Drive mit einem Touchdown beendete. Wenn vor der Halbzeit erzielte, Russell Kurz war auch noch ein Touchdown, profitierte davon aber ganz klar von der guten Field-Position, als die Defense das Fumble erobern konnte. Dann gab es auch noch irgendwie diese fragwürdige PI-Call gegen Dallas, dass der uns auch in dem Drive auch nochmal weitergeholfen hat. Ja, das waren dann schon so Punkte, wo man dann sagen muss, okay, du hast jetzt hier irgendwie zwei gute Drives und der Rest war einfach echt schlecht, muss man leider sagen. Also man braucht auch nur mal einen Blick auf die erzielten First Downs werfen. Also es gab im gesamten Spiel 11 Drives der Offense und wir erzielten 15 First Downs im gesamten Spiel. Von diesen 15 First Downs erzielten wir 10 in diesen beiden Touchdown-Drives. Also das zeigt schon mal, und wie gesagt, das eine waren 64 Yards, das andere waren 33 Yards, die da überbrückt wurden. Und in den anderen 9 Drives hatte man immer wieder solche Hänger drin, immer wieder dumme Plays, die den Drive zum Erliegen gebracht haben. Wir können uns mal ein paar Drives anschauen. Im ersten Drive zum Beispiel. Der erste Drive wird letztendlich, nachdem man 1-2 First Downs erzielt hatte, kassiert man beim First Down einen Sack. Der steht dann letztendlich 2. und 14 und hat sofort mit Problemen den Drive zu durchzuführen. Der zweite Drive beginnt an unserer eigenen Yard-Linie direkt vor, mit der Endzone quasi im Nacken. Dazu komme ich später nochmal zu dem Drive. Da kann ich mich auch tierisch drüber aufgeregt. Was haben wir noch? Wir haben im dritten Drive haben wir auf einmal einen 2. und 8, dann laufen wir für -3 Yards. Beim 3. und 11 kassieren wir einen Sack. Im 4. Drive, 4. 3. und 5, wir kassieren wir einen Sack. Im 6. Drive haben wir erst beim First Down Laufversuch für -2 Yards. Dann beim 2. und 12 ein Pass auf Davis für -8 Yards. Da stehst du 3. und 20, da hat dein Playbook auch nichts mehr im Petto für solche langen Downs. Und so geht das halt immer eigentlich weiter. Und das macht es halt echt, echt schwer. Ne? Und dass wir immer wieder neu anfangen müssen und dass wir da immer wieder solche Hänger drin haben. Wir machen uns das Leben halt auch entsprechend dann selber schwer. Und dazu muss man dann auch sagen, wenn wir uns das gesamte Spiel mal anschauen, dass wir in diesem Spiel alle Probleme der Offense, die uns bereits das gesamte Jahr verfolgen, aufgezeigt bekommen haben. Den Punkt Penalties lassen wir mal außen vor. Dieser war dieses Mal in der Offense eigentlich gar kein so großer Faktor. Viel eher hatten wir Probleme mit einer unkonstanten Leistung der Offensive Line, ein nicht funktionierendes Running Game und letztendlich auch ein Identitäts- und Coaching-Problem, was uns auch letztendlich leider bereits in viele Spiele oder in vielen Spielen dieser Saison aufgezeigt wurde. Wenn wir jetzt nochmal schauen und sagen, okay, wir haben Probleme in der Offensive Line. Wie sah das jetzt irgendwie letztendlich gegen Dallas aus? Die O-Line ließ gegen Dallas 3 Sacks zu, 6 Quarterback-Hits und Russell Wilson stand bei 53% aller Passing-Plays unter Druck. Dazu kommt, dass unser Run-Blocking zu häufig nicht in der Lage war, entsprechende Lücken aufzumachen oder entsprechend die Duelle an der Line of Scrimmage dazu gewinnen. Dann ist es entsprechend auch nicht überraschend, dass das Running Game entsprechende Probleme hat. Mike Davis hatte 15 Laufversuche für 25 Yards. Ein Schnitt von 1,7. Bei Waltz sah es entsprechend etwas besser aus, aber er hatte auch nur 5 Laufversuche für 20 Yards. Also ich halte es für keine mutige Aussage, wenn ich behaupte, dass auch sein Schnitt wohl wesentlich niedriger wäre, hätte er noch mehr Laufversuche gehabt. Und dann kommen wir auch zum Punkt, weil einfach diese Konstanz einfach fehlt im Running Game. Und diese Konstanz, wie gesagt, finde ich persönlich, liegt einfach am Coaching und auch, dass wir in der Offense keine entsprechende Philosophie derzeit verfolgen. Und ich glaube auch, dass ich mich dazu letzte Woche schon etwas ausgekotzt habe, aber ich mache das gerne nochmal, weil es aus meiner Sicht ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Und wir greifen damit auch leider, ich weiß, ein bisschen in die Off-Season vor, nur ist es, glaube ich, sehr wichtig, damit man auch versteht, ich bin kein Fan davon, um zu sagen, oh, ich schieße jetzt gegen der Babel oder ich finde wie Tom Cable einfach scheiße, weil was du willst, dann schon wieder gezeckt wurde. Ja, das ist, man muss sich auch ein bisschen mit der Thematik befassen und deswegen möchte ich auch vielleicht ein Ansatzpunkte von diesem Gedankengang einfach mal aufzeigen, wo es aus meiner Sicht etwas dran hapert. Wenn wir jetzt einfach mal schauen und vor der Saison. Also vor der Saison wurde die Offensive Line verbessert. Vor allem mit Blick auf die Pass Protection. Auch wenn es teilweise nicht so aussieht, ist in dieser Saison die Offensive Line etwas besser geworden. Das liegt einfach letztendlich auch einfach daran, dass ein Jokel oder ein Podrack in ihrer in der Passport derzeit noch ihre Stärken haben. Also gerade bei Jokel wird sich da wahrscheinlich nicht mehr ändern, aber bei Pocic als Rookie habe ich da noch meine Hoffnung, dass er im Man-Blocking entsprechend stärker wird. Wie gesagt, das bedeutet jetzt nicht, dass wir im Pass-Blocking zu den Besten der Liga gehören. Keinesfalls. Es gibt da weitaus große Gravierende und Schwächen noch, ne? Aber es ist schon etwas besser geworden als vielleicht im Jahr zuvor. Das Running Game, ja, das leidet derzeit so ein bisschen darunter. Man hat gehofft, dass ein Jokel und ein Bushi und so weiter dafür sorgen können, dass das Running Game besser in Fahrt kommt, weil man muss sich auch nichts vormachen, auch letztes Jahr war das Running Game schon nicht gut. Hier muss man sich eingestehen, es war ein Fehler. Auch die Neuverpflichtungen konnten nicht dafür sorgen, dass das Running Game entsprechend besser wurde.
Ja, schon vorletztes Jahr war es nicht so gut.
Genau, das ist nicht irgendwie eine Erscheinung, die uns dieses Jahr eigentlich überraschen sollte. Es ist nichts, was jetzt aus dem heiteren Himmel kam, wo wir sagen, oh, warum ist unser Running Game auf einmal so schlecht? Es ist schon seit einigen Saisons eigentlich schlecht. Und hier muss man sich vor allem, hier muss sich Tom Cable der Kritik stellen. Dazu muss man aber wissen, dass jede Offensive-Line-Verpflichtung, sei es über der Draft oder über die Free Agency, die wird in Seattle von Tom Cable abgezeichnet. Tom Cable, andersrum gesagt, kein Spieler wird nach Seattle geholt oder kein Offensive-Line-Spieler wird nach Seattle geholt, solange oder sofern Tom Cable nicht sein Okay dafür gibt. Und es wurden viele Offensive-Line-Spieler in den letzten Jahren nach Seattle geholt, sei es über die Draft oder über die Free Agency. Und ja, das ist einfach, da muss man sich einfach die Frage stellen, inwieweit Tom Cable das Offensive-Line-Personal entsprechend richtig beurteilt hat oder ob er das Maximum aus diesem Potenzial, welches dort vorhanden ist, rausholt. Ein weiterer Punkt, der auch Cable anzulasten ist, ist einfach, dass das Running-System, also welches wir spielen, seit Jahren eigentlich identisch ist und dass eigentlich es kaum Anpassungen gibt. Also man probiert keine anderen Sachen aus, man hält strikt an ein System fest und probiert das entsprechend durchzuprügeln. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, an die anderen Systeme, dazu passt das Personal noch weniger. Gut, mag sein. Aber hier muss man sich hinterfragen, ist das nur, weil es jetzt nicht funktioniert und das andere noch schlechter rein theoretisch wäre, müsste man sich wenigstens mal ausprobieren. Auch, wie gesagt, auch hier sehe ich eine Schuld bei Tom Cable, der als verantwortlich auch für das Running Game zeigt. Aber neben Cable kann man auch Dave Bevel, also den Offensivkoordinator, nicht freisprechen. Ihm gebe ich vor allem irgendwie eine Schuld an den vielen Free and Outs, beziehungsweise auch sehr kurzen Drives, die wir in dieser Saison zu verzeichnen haben. Und dass es da einfach ja zu wenig aus den Drives meistens rausgeholt haben. Also ich habe es irgendwo mal auf Twitter mal geschrieben, also ich spende sofort 10 Euro, wenn wir irgendwann mal einen Touchdown in unserem ersten Drive des Spiels erzielen. Das muss irgendwann 2015 mal gewesen sein, seitdem das zuletzt vorkam. Ja.
Es muss auch mal ein Play gecallt werden, dass Doug Baldwin den Ball bekommt. Der ist ein super Receiver, aber er braucht einfach den verdammten Ball. I'm a team player, I don't want to be an ass, but I need the
ball! Ja, das passte super, das Video. Das ist oder der Ausflug daraus. Das ist schon richtig. Ein anderer Punkt, oder ein Punkt, der dazu jetzt letztendlich dann auch noch aufbaut, ist einfach, und das ist, geht auch in die Richtung von Bevel, dass wir einfach, seitdem Marshawn Lynch weg ist, eigentlich so etwas unsere Philosophie verloren haben. Die Grundphilosophie, wie sich Pete Carroll Offensiv-Football vorstellt, ist eigentlich relativ einfach. Eine ausbalancierte Offense, die auf dem Running Game aufbaut, die die Gegner letztendlich dazu zwingt, einen Safety eher in die Box zu ziehen und dann die Secondary mit Play-Action-Plays oder und so und oder mit tiefen Passen zu adaptieren. Oh Gottes Willen. Ein schweres Wort. mit so einer Philosophie kann ich mich persönlich sehr gut anfreunden, weil ich gesehen habe in der Zeit, als Marshall da war, wie gut sie funktioniert. Eine Defensive hat da entsprechende Probleme, weil sie auf einmal vor Problemen steht. Gerade wenn man auch das Personal hat, auf den Receivern, die wir haben. Also wir haben schnelle Receiver mit Tyler Lockett, mit einem Doug Baldwin, mit meinem Paul Richardson, die gerade für tiefe Plays auch ausgelegt sind. Die können das und das passt ja wunderbar. Das gibt nur ein Problem an dieser gesamten Philosophie. Und dieses Problem verfolgt uns, hat letztes Jahr angefangen oder wie Jörn schon gesagt hat, vorletztes Jahr oder auch insbesondere dieses Jahr ersichtlich. Der erste Punkt der Philosophie funktioniert nicht. Das Running Game zwingt niemanden, einen Safety in die Box zu ziehen. Dadurch sind Play-Action-Plays weniger erfolgreich und tiefe Bälle kommen seltener an, weil die Secondary mit 7 Personen oder mit 7 Verteidigern in der Passverteidigung agieren kann. Das heißt, die Räume für die tiefen Bälle sind relativ klein und eng. Und das sieht letztendlich so aus, als ob die Receiver sich nicht den nötigen Platz verschaffen können. Und hier kommt, wie gesagt, das Dave-Bevel-Problem zum Tragen, dass er trotz dieser Tatsache das am Passing-Game festhält und das Passing-Game auch über weite Teile der Saison nicht anpasst. Es wird zwar weniger gelaufen, ja, so die Passing-Attempts sind wie auch wieder gestiegen, aber wir werfen dafür nicht irgendwelche kurzen Pässe, sondern wir werfen immer wieder tiefe Bälle, was immer wieder dazu führt, dass wir uns in langen Third Downs wiederfinden. Und hier jetzt kommt der zweite Drive vom Dallas-Spiel. Da stehen wir an unserer eigenen 1-Yard-Line. Beim First Down drücken wir Mike Davis den Ball in die Hand, der gerade so aus der Endzone noch rauskommt und den Safety verhindert. Beim Second und Third Down werfen wir beides Male lange Pässe. Und da, die Pässe waren natürlich incomplete, sonst würden sich wahrscheinlich niemand darüber auch aufregen, nur wahrscheinlich Jörn, ich, vielleicht noch irgendein anderer von euch. Aber das ist einfach so typisch. Wir müssen letztendlich dafür ja ein Mittel finden, dass wir nicht nur von mittleren bis langen Plays legen, sondern dass wir entsprechend auch irgendwie eine gewisse Art von Kurzpassspiel reinbringen, sei es durch Slants oder meinetwegen auch mehr Screens oder mehr Pässe auf die Running Backs oder was auch immer. Jedenfalls ist das immer noch häufig zu sehen, dass wir vielleicht beim First Down laufen für 1 Yard, dann stehen wir zwar in 9, dann werfen wir einen tiefen Ball, der Pass ist incomplete und wir finden uns im 3. und 9 wieder. Das sind natürlich, und alles über 7 Yards ist in der NFL ein sehr langes Third Down. Und da bewegen wir uns in der Completion Percentage relativ weit unten, oder generell relativ weit unten. Nicht nur als unsere Offense, sondern jede andere Offense auch. Und das führt dann sich einfach zu, dass Drives entsprechend zum Erliegen kommen. Ein weiterer Aspekt ist denn, und so schließt sich dann wieder auch so etwas der Kreis, unsere Offensive Line hat, wie gesagt, immer noch Schwierigkeiten, Russell Wilson Zeit zu verschaffen. Teilweise schaffen sie es nicht, ihm Zeit zu verschaffen. Und wenn wir jetzt immer noch wieder so diese langen Bälle oder langen Pässe callen, das sind einfach auch Plays, bei denen die Routen der Receiver ein paar Sekunden brauchen, bis sie sich entwickeln. Aber Russell Wilson hat gar nicht diese Zeit. Russell Wilson hat nicht mehr die Zeit, seine Reads durchzugehen oder geschweige denn einen Pass letztendlich zu werfen, weil der gegnerische Verteidiger oder der Passwatcher ihn schon längst im Nacken sitzt. Und wenn man sich dann nochmal, wie gesagt, andere Fehler der Offensive Line anschaue, wie zum Beispiel ein Play, in dem man als Dallas drei Passrusher schickt, der vierte hält sich etwa zurück, weil er Russell Wilson beobachtet, ob er läuft. Da blocken Jokel, Britt und Pocheck einen Defensive Tackle und außen stellt man Jermaine Ifiti, einen wohl der schlechtesten Wide Tackles der NFL, gegen einen der besten Passrusher der Liga, der, glaube ich, irgendwie noch einen halben Sack braucht, um der Spieler mit den meisten Sacks in diesem Jahr zu werden. Und wundert sich, dass Jermaine Ifiti gegen ihn, sag ich mal, nicht bestehen kann. Das sind Kommunikationsfehler, die in Woche 16 eigentlich auch nicht mehr passieren dürfen. Und da muss man dann auch wieder Tom Cable in die Pflicht nehmen und sagen, wie kann es sein, dass wir in Woche 16 immer noch solche Kommunikationsfehler haben. Und all das sind Punkte, warum ich mir zum Beispiel in der Offseason Veränderung auf der Offensive Coordinator und auf der Position des Offensive Line Coach wünsche, weil es einfach diese Probleme nicht nur im Spiel gegen Dallas waren, sondern entsprechende Probleme wir in fast allen Spielen der Seattle Seahawks in diesem Jahr beobachten konnten. Dave Bevel, muss ich auch sagen, ich habe ihn auch an dieser Stelle schon einige Male für sein Playcalling gelobt, aber es war immer gefühlt, ein Spiel kriegt das hin, in den nächsten zwei, drei Spielen kriegt das nicht hin. Und da muss man sich einfach mal fragen, ja, gibt es nicht noch was Besseres auf dem Markt?
Ich wage gar nicht, mich deinem Rant in den Weg zu stellen. Aber ich würde dich gerne noch ein bisschen bremsen und da reden wir mit Sicherheit auch noch mal in der Offseason über alles. Aber ich würde gerne noch irgendwas Positives über das Spiel von dir hören, weil am Ende haben wir ja doch dennoch gewonnen.
Ja, also es gibt auch positive Sachen und da schauen wir mal am besten auf die andere Seite des Balls, weil da finden wir dann auch den Grund, warum wir das Spiel gewonnen haben. Und das ist einfach in der Leistung der Defense. Die Leistung der Defense war gut, die war sehr gut, nachdem die Jungs sowohl gegen Jacksonville als auch gegen L ziemliche Prügel einstecken mussten, sah das jetzt schon wieder eher auch nach einer Seahawks-Defense aus. Die Rückkehr von White sowie ein wesentlich fitterer Bobby Wagner taten der Defense sichtlich gut. Und beide haben da schon, konnte man gleich sehen, dass diese beiden Spieler, oder wie wichtig diese beiden Spieler für die Defense sind. Die Run-Defense hatte vor allem zum Beginn des Spiels noch ihre Probleme mit Elliott, der ja nach seiner Sechs-Spiele-Sperre zurückkam. Aber im Laufe des Spiels bekamen wir ihn auch immer besser in den Griff. Gleichwohl muss man da auch sagen, dass Dallas meiner Meinung nach zu früh vom Running Game abgewichen ist und
hat man auch manchmal nicht verstanden, warum sie das gemacht haben.
Genau. Also es war ja auch nicht so, dass das Spiel schon so weit entschieden war. Also, wir waren ja auch nicht so haushoch in Führung, dass man jetzt sagen müsste, oh, wir müssen jetzt irgendwie passen.
Das war ja fast bis zum Schluss noch eine Chance.
Genau, und wie gesagt, aus meiner Sicht hat da Dallas zu früh vom Running Game abgewichen. Uns soll es eigentlich recht sein und haben halt den Ball in die Hände von Prescott gelegt. Gut, okay, kann man machen. Ich beschwere mich nicht. Elliott hielt man am Ende unter 100 Yards. Auch ein guter Wert, nachdem wir halt gegen Fournette und vor allem gegen Gurley da große Probleme hatte gegen die Running Backs des Gegners. Großer Anteil auch am Sieg nehmen jetzt Bobby Wagner und KJ's weit Rückkehr, sehe ich in der Rolle vom Defensive Coordinator Chris Richard. Ich bin der Meinung, er hat ein super Spiel gecallt. Er ließ wesentlich aggressiver spielen als noch zu anderen Spielen. Das sah man auch darin, dass jetzt die Cornerbacks in die Blitz-Packages eingebaut wurden. Auch mit Erfolg. Coleman erzielte einen Sack, Griffin erzielte seinen ersten Sack in der NFL. Das war schon recht gut. Wir haben in der vergangenen Woche auch sehr auf die Offensive, beziehungsweise auf die Defensive Line geschimpft in dem Hinblick, beziehungsweise auch auf den Passwatch geschimpft, dass dort zu wenig kam. Jetzt am vergangenen Sonntag haben sie gut performt und waren ein wesentlicher Part darin, dass wir das Spiel letztendlich gewonnen haben. Natürlich, klar, sie haben auch davon profitiert, dass der Left Tackle der Cowboys, Smith, nach dem ersten Drive nicht mehr weiterspielen konnte aufgrund seiner Verletzung. Klar, das ist aus Sicht der Cowboys ärgerlich, aber auch mit ihm hat man da schon gesehen, dass er einfach nicht fit war und auch im ersten Drive konnte man Prescott da schon gut unter Druck setzen. Ja, und wenn der Passrush funktioniert und das Tackling ebenfalls ja funktioniert oder beziehungsweise wieder verbessert agiert, dann kreiert man einfach Turnovers und die Turnovers sind, wie gesagt, letztendlich der Hauptgrund gewesen, warum wir am Ende als Sieger vom Feld gingen.
Was übrigens, weil du das auch gerade erwähnt hast und so beim Playcalling in der Offensive drauf rumgeritten ist. Bei der Defensive, ich verstehe das auch manchmal nicht. Gegen die Eagles sind wir super aggressiv vorgegangen. Das hat gut geklappt, stellenweise jetzt auch wieder. Ja. Und zwischendrin gegen die Rams war es was völlig anderes.
Ich denke, gegen die Rams hat man sehr verhalten gecallt, weil du auf einmal KJ White da gefehlt hat, dann fehlt Bobby Wagner, ist halt nur sehr angeschlagen gewesen. Und dann, wenn du zum Beispiel jetzt sagst, du hast jetzt das meinetwegen, nehmen wir mal Wagner jetzt auch noch da raus, zwei Linebacker drin, die ja, oder ein Linebacker, der neu drin ist, letztendlich im System, oder auch einen angeschlagenen Linebacker. Ja, dann kannst du A, da nicht so entsprechend aggressiv callen und B, ist die Offensive der Rams endlich auch so gefährlich, dass du da dann auch sehr schnell dann die Quittung für bekommen kannst, wenn du da nicht durchbekommst. Also ich glaube, da hatte man sehr viel Respekt einfach vor der Rams Offense. Man hat ja gesehen, man hat trotzdem in dem Fall 42 Punkte eingeschenkt bekommen. Falls es vielleicht nächste Woche zu einem Rematch kommt, wird es interessant zu sein, inwieweit man da nicht vielleicht aggressiver zu agieren würde. Ja. Das ist ein interessanter Part, ja. Aber man hat vielleicht, auch gegen Washington zum Beispiel gesehen, da hat man auch sehr aggressiv gespielt, hat letztendlich im letzten Drive oder kurz vor Ende da sehr aggressiv gespielt, hat die Cornerbacks 1-gegen-1 agieren lassen und man wurde da bestraft. Also das ist immer, man muss es halt abwägen.
Ja. Gut. Gegen die Rams haben wir uns halt verbogen. Vielleicht noch ganz kurz was zum Game Winner der Partie. Blair Walsh.
Ja. Sattelfest, ne? Sicher.
100%. Alles getroffen, was zu treffen gab.
Ja, das können wir halt nicht vom Kicker von Dan Bailey nicht sagen. Manche haben schon gesagt, dass Dan Bailey der neue Kicker der Seahawks wird.
Es gibt nur einen Blair Walsh.
Ja, genau. Also, wie gesagt, Dan Bailey hat sich, glaube ich, als neuer Seahawks-Kicker schon qualifiziert für das 2018. Also da können wir schon.
Ja. Aber das zeigt halt auch, dass Dan Bailey ist ja eigentlich ein guter Kicker. Und der hat ja auch von weiter weg getroffen. Er hat ja zwei von ungefähr 50 Yards oder 45 Yards getroffen. Und dann zwei, die eigentlich einfacher waren, in den Sand gesetzt. Und so später den Cowboys den Sieg gekostet. Ja. Oder zumindest die Chance auf den Sieg. Hätte er den verwandelt, hätten sie noch
die letzte Chance auf den finalen Draft vielleicht noch bekommen. So war das Spiel da zu Ende. Gut, zusammenfassend kann man sagen, danke Defense für die drei Turnovers, ein Touchdown selber erzielt, zwei Touchdowns vorbereitet, beide Touchdowns sehr offen, kamen letztendlich direkt im Anschluss nach dem Turnover. Da sieht man, danke dafür, Defense. Bitte gegen Arizona das Gleiche nochmal.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Die Saison der Cardinals stand eigentlich von Anfang an unter keinem guten Stern. Also es ging schon direkt in Woche 1 los. David Johnson, von vielen als stärkster Running Back der Liga eingeordnet. Er hat sich gleich in Woche 1 so schwer verletzt, dass seine Saison vorbei war. In Woche 7 zog dann Quarterback Carson Palmer nach, fiel ebenfalls aus. Vielleicht nicht der absolute Top-Quarterback, aber verglichen mit Drew Stanton und Blaine Gabbert eindeutig bessere Wahl wäre er gewesen. Ja, dann zwischenzeitlich wurde Adrian Peterson als Johnson-Ersatz geholt, konnte kurzzeitig für Furore sorgen, außer gegen uns. bevor dann auch seine Saison verletzungsbedingt wieder gelaufen war. Dazu sind während der Saison, beziehungsweise gleich am Anfang, Mike Iupati, DJ Humphreys, zwei wichtige Bestandteile der O-Line ausgefallen. Die O-Line war dann stark geschwächt und auch qualitativ nicht mehr so dolle, was man dann halt auch bei Palmer gemerkt hat mit der Verletzung. Die konnten ihn nicht schützen, während Russell Wilson halt zumindest noch wegrennen kann, ist das Palmer nicht mehr so gegönnt. Nach einer Niederlage gegen Washington in Week 15 ist die Saison der Cardinals dann auch rechnerisch vorbei. Und unsere Freunde von der German Bird Gang haben für unseren Gamecheck, den ich auch in den Shownotes verlinke, der heute oder gerade während wir aufnehmen rausgekommen ist, einen kleinen Kommentar dazu abgegeben. Und ich fand da sehr schön drin, die Cardinals sind zu gut, um schlecht zu sein und zu schlecht, um gut zu sein. Die sind halt einfach Mittelmaß und es sind so ein paar kleine Teile. Van Johnson wäre ein paar Mal fit gewesen, hätten sie mit Sicherheit um die Playoffs mitspielen können. Ohne, ja. Und ein Umbruch ist dort auch angesagt, weil sie halt mittlerweile der Kader in einem Alter ist, da muss eine Verjüngung stattfinden, da muss was getan werden, aber sie sind halt nicht so schlecht, dass du wirklich einen harten Umbruch vertreten kannst. Mal gucken, was da passiert. Alles ein bisschen unsicher, auch die Zukunft von Bruce Arians, dem Coach, jetzt nach zwei eher enttäuschenden Jahren. Mal gucken, was da weiter passiert. Aber es ist natürlich, natürlich kann man auch gegen so ein Team, was nichts mehr zu verlieren hat, verlieren. Also es kann uns gefährlich werden. Gäbe es einen versöhnlicheren Saisonabschluss als dem Division-Rival am letzten Spieltag die Saison ebenfalls zu versauen und dann noch in dessen Wohnzimmer vor vollem Haus? Und zumal die Cardinals, seit Bruce Arians Head Coach ist, haben 3 der 4 letzten Begegnungen im CenturyLink gewonnen.
Ja, und das ist vor allen Dingen auch ein Punkt, den er durchaus schon diese Woche dann betont hat, oder nach dem Spiel am Sonntag. Und hat uns quasi da wieder einen reingedrückt. Er bezeichnet quasi das Ceiling als Cardinals Land. Also, we know that that's your home field. We are going there and kick, ein Wort dann, ne? Oder ein Hinterteil, oder.
Wir schauen mal vorbei und treten euch wohin.
Genau, also das sieht man schon. Und das ist halt Bruce Arians, wie man ihn kennt. Die letzten, ja, 3 der letzten 4 Spiele in Ceiling gewonnen, da hat er leider auch etwas recht, muss man ja auch sagen. Wir sahen da immer nicht so gut aus. Aber gut, dieses Jahr, wie gesagt, wird es alles anders noch.
Ja. Insgesamt ist die Serie ausgeglichen. Steht bei 18-18-1. Das 1, da muss keine 2 draus werden jetzt. Also ich hätte schon lieber ein klares Ergebnis. Auf Quarterback stehen wir, wie schon im Hinspiel, wieder Drew Stanton gegenüber. Wenn er gesund ist, hat er den Vorzug vor Blaine Gabbert bekommen. 3 Starts waren das bis jetzt diese Saison. Insgesamt ist er 10-6 in seiner Karriere als Starter. Mit Sicherheit geht von Stanton nicht die größte Gefahr am Sonntag aus. Da muss man dann schon eher den ewig jungen Larry Fitzgerald erwähnen. Noch hat er sich nicht entschieden, ob er noch ein Jahr dranhängt. Daher könnte das sein letztes Spiel sein. Er hat zwar eine Verlängerung von einem Jahr unterschrieben, aber durch die ist nur sichergestellt, dass, falls er weitermacht, dass er in Arizona weitermacht. Seit 2004 kommt Fitz auf 155 Receptions mit 1903 Yards und 11 Touchdowns allein nur gegen die Seahawks. Auch im Hinspiel hat er die 100 Yards locker geknackt, bei 10 Receptions, am Ende waren es 113 Yards. Das ist jetzt sein 14. Jahr in der NFL und die 101 Receptions in dieser Saison sind die 4. meisten in seiner Karriere. Also merkt man da das Alter noch nicht an. Und mit seiner Erfahrung und Cleverness kann er unsere geschwächte Secondary sicher vor Probleme stellen und ganz stoppen kann man ihn nie. Wichtig wäre daher vielleicht eher bei Drew Stanton anzusetzen, dass Fitz einfach keine gefährlichen Bälle zum Fangen hat. Ja, was die Running Backs angeht, nach den Ausfällen von Johnson und Peterson setzen die Cardinals jetzt auf Kerwin Williams. Ist ein ehemaliger Mannschaftskamerad von Bobby Wagner in Utah gewesen. Ist natürlich kein vollwertiger Ersatz für die verletzten Running Backs, spiegelt sich auch in seinen Stats wieder. 185 Yards bei 53 Carries in den letzten 3 Spielen sind jetzt nicht weltbewegend. Aber natürlich wird es wichtig sein, ihm auch gegen uns nicht viel mehr zu erlauben. Wenn man ihn so stoppen kann, wieder wie Adrian Peterson im Hinspiel, dann wäre das schon sehr wichtig. Dann können wir vielleicht noch kurz über Budda Baker reden. Budda Baker?
Buda Baker, ja.
Der Buda Baker, der Safety ist Mitte der Saison zum Starter geworden und hat es dann auch gleich in seiner Rookie-Saison in den Pro Bowl als Special Teamer geschafft. Mit 56 Solo-Tackles ist er aber auch im normalen Team einer der Top-Wide-Spieler der Cardinals. Und gegen die Seahawks wird er besonders motiviert sein, denn für ihn ist das so eine Rückkehr nach Hause. Er ist gegenüber von Seattle auf der anderen Seite vom Lake Washington geboren, ist in die Bellevue High zur Schule gegangen, hat da mit Football angefangen. Auch am College blieb er dann in der Gegend, hat für die Huskies gespielt, war da einer der Stars in der letzten Saison. Jetzt könnte er quasi vor den Toren seiner Heimatstadt wieder glänzen, nachdem er gerade erst gegen die Giants sein Team mit 12 Tackles angeführt hat. Ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Wird also kein Selbstläufer am Sonntag für die Seahawks und das ist ja auch, wie schon gesagt, gegen die Cardinals in den letzten Jahren eher selten der Fall gewesen. In den letzten Wochen hat sich die Run-Defense der Cardinals verbessert und ihre letzten 5 Gegner, darunter die Jaguars und Rams, ja durchaus mit starken Run-Games, mit Fournette und Gurley, hat alle Gegner unter 91 Yards gehalten. Insgesamt haben sie gegen ihre letzten 5 Gegner jeweils höchstens 303 Offensive Yards erlaubt. Und in den letzten 3 Wochen haben Giants, Washington und Titans zusammen gerade mal 27 Punkte erzielt. Es wird also auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, vor allem für unsere durchwachsene Offense, wenn wir die Regular Season mit einem Sieg abschließen wollen. Wie könnten wir das jetzt also schaffen? Also, wie schon erwähnt, die Defense muss wieder das Run-Game der Cardinals einschränken und so dafür sorgen, dass die Offensive der Cardinals eidimensionaler wird, dass die Hauptverantwortung bei True Stanton liegt, den man dann vielleicht auch ärgern kann und dazu verleiten kann, Fehler zu machen, nicht so gut aufzuspielen. Dazu halt auch etwas mehr Leistung in der Offense zeigen, denn die Defense kann es nicht alleine richten, ein bisschen besser wieder als gegen die Cowboys und sich bei den Special Teams nicht überrumpeln lassen. Dann, wenn das alles so klappt, dann halte ich auch einen Sieg für möglich, auch wenn die Cardinals es, wie schon gesagt, nicht zu leicht machen werden. Also es wird wahrscheinlich nicht so glorreich, nicht so schön, aber ein Sieg sollte eigentlich drin sein. Wie sieht deine Prognose aus, Mario?
Ja, ich glaube, also wenn man sich das Team der Cardinals anschaut und wenn man und dann auf der anderen Seite auch sieht, was für uns auf dem Spiel steht, dann muss das ein Sieg sein. Also wir spielen zu Hause, okay, das war jetzt in den vergangenen 4 Jahren auch gegen die Cardinals nicht immer. Ein Punkt, der jetzt für uns
auch in den letzten Wochen nicht mehr so.
Ja, das stimmt. Jetzt die Cardinals haben 3-mal gegen uns irgendwie zu Hause gewonnen. Ja, da war aber auch Carson Palmer der Quarterback der Cardinals. Gut, jetzt, aber wenn ich mir dann auch anders nochmal die Offensive Line von den Cardinals anschaue, welche Verletzungssorgen sie da haben, also da spielt gefühlt eigentlich maximal noch ein Starter, der vor der Saison halt auch ein Starter war. Also die beiden Tackles spielen nicht, die beiden Guards sind ausgefallen. Auf einer Defense haben sie vor allem Probleme auf Safety. Da fehlen die drei, erstens die Top 3 Safeties der Cardinals. Von daher sehe ich da schon sehr viele Schwächen bei den Cardinals, die wir einfach ausnutzen müssen, gerade weil es für uns auch um so viel geht. Das Running Game bei uns von auf Seiten der Offense, gut, da erwarte ich jetzt nichts mehr. Wenn sie da immer von Nett und auch Gurley mal in Schach halten können, dann werden sie auch Mike Davis höchstwahrscheinlich einigermaßen kontrollieren können. Dort auf Seiten der Offense von unten sehe ich dann eher Chancen für Jimmy Graham, für Doug Baldwin, die letztendlich dort vielleicht Mismatches generieren können, wenn da entsprechend die Safeties ausfallen. Also wenn du jetzt mal Buda Baker anschaust, den kannst du nicht gegen Jimmy Graham stellen, weil Buda Baker ist halt kleiner als Russell Wilson sogar noch, glaube ich. Den kann Jimmy Graham, also nicht, das ist halt einfach ein Mismatch. Klar, da spielen auch noch ein Peterson und so weiter auf Corner, aber ja, und vor allen Dingen auch ein Chandler Jones, der gerade als Passrusher da auch noch sehr gefährlich werden kann. Gut, aber hier sehe ich, aber wie gesagt, ich habe es ja vorhin die ganze Zeit auf Bevel rumgehackt wie Sau. Gerade das ist, glaube ich, ein Spiel, wo er entsprechend mit einem kreativen Gameplan dafür sorgen kann, dass er Mismatches generiert und entsprechend Lücken für, sag mal, für Russell Wilson auftun kann, beziehungsweise für Jimmy Graham und auch für gib mir den Ball, Doug Baldwin. Ja, auf Seiten der Defense auch, wie gesagt, Chattner, muss man auf, ja, jetzt natürlich Running Game, gut, das muss man kontrollieren. Jetzt Williams hat jetzt ein Average von 3,6 Yards, wie du schon gesagt hast. Gut, da, wenn wir, sag mal, die Performance halten können, jetzt wegen Dallas, mache ich mir da jetzt keine so großen Sorgen. Pass-Rush von uns, wenn auch wir hier auch ein sehr angemessen aggressives Spiel von Richard Cohen sehen, können wir sicherlich Stanton unter Druck setzen. Stanton ist nicht Palmer, Stanton ist auch nicht Prescott. Von daher, gut, sehe ich, kann ich mir relativ viel Mut anreden, ne? Also sagen, okay, das könnte schon, also das müssen sie schaffen. Ne? Also alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Nicht, weil wir denn die Playoffs so oder so verpassen würden, sondern einfach gegen so ein ersatzgeschwächtes Cardinals-Team darfst du zu Hause eigentlich gesagt nicht verlieren. Und ja, die haben jetzt irgendwie gegen die Giants irgendwie zu null gewonnen zu Hause, okay. Bei den Giants läuft aber auch gefühlt alles verkehrt und von daher mal abwarten. Und bin positiv gestimmt für Sonntag.
Insgesamt kann es natürlich passieren, dass wir gewinnen und trotzdem nicht in den Playoffs sind, denn wir schaffen es nicht mehr allein aus eigener Kraft. Wir müssen auf jeden Fall gewinnen. Das ist so vieles klar. Und dann müssen wir darauf hoffen, dass die Falcons im direkten Duell den Carolina Panthers unterliegen.
Ja, also vorab müsste man eigentlich sagen, dass Woche 16 für uns eigentlich nicht besser hätte laufen können, außer die Rams verlieren irgendwie gegen die Titans und dass vielleicht sogar die Panthers gegen die Bucks verlieren. Das wäre dann noch das Sahnetüpfelchen, aber ich denke mal, Week 16 lief sehr gut für die Seahawks mit den Niederlagen von Detroit, das und ja, und auch der Falcons. Ja, und es gibt so ein paar unterschiedliche Szenarien, wie das halt enden könnte oder wen wir in den Playoffs auch treffen können. Also wir gehen immer davon aus, jetzt mal, dass wir gewinnen und dass die Panthers letztendlich die Falcons schlagen, dann kommen noch zwei Spiele dazu, die für uns entsprechend Relevanz haben, aber nur sekundär. Das ist einmal dann 49ers gegen Rams und Saints gegen Buccaneers. Also gewinnen zum Beispiel jetzt Panthers und Rams, dann spielen wir am Wildcard-Wochenende in LA. Das ist gar nicht mal so wahrscheinlich, wie es sich im ersten Moment anhört. Die Rams werden viele ihrer Starter gegen die 49ers schonen, also der Goff wird nicht spielen, Whitworth wird nicht, also
und Donald spielt nicht. Ich habe schon gelesen.
Und ja, genau. Also da, die schonen relativ viele Spieler für die erste Runde der Playoffs und wie die 49ers mit Galapagos gerade drauf sind, würde ich mal mein Geld eher auf die 49ers setzen als auf die Rams in dem Spiel. Was passiert, wenn Panthers, 49ers und Saints gewinnen? Denn würden wir im Wildcard-Wochenende in New Orleans spielen und gewinnen vor den Panthers, 49ers und Buccaneers, würden wir in Carolina spielen. Das sind so die drei Varianten, die entsprechend eintreten können, sofern es um unsere Playoff-Teilnahme geht.
Auf jeden Fall, so ziemlich alles andere ist in der NFC schon gesetzt. Entweder Seahawks oder Falcons bekommen die letzte Wildcard. Der ganze Rest ist schon klar. Eagles sind durch, haben auch Heimrecht. Also sie haben schon die NFC quasi gewonnen. Vikings, Rams, Saints, Panthers, die sind alle durch. In der AFC ist es noch ein bisschen offen. Da sind Pats, Steelers, Jaguars, Chiefs offen. Aber die beiden Wildcards werden noch vergeben. Da sind noch Bills, Chargers, Titans und Ravens im Rennen drum, wobei Ravens und Titans momentan die beste Ausgangslage haben. Ja, aber dann schauen wir mal, ja, dann schauen wir mal, wie das ausgeht.
Was wäre dein Favorit, Jörn, wenn du dir nicht sagen würdest, wo möchtest du am liebsten spielen, eine Wildcard-Wochenende?
Ist egal, du musst alle schlagen können, dann ich würde am liebsten gegen die Panthers spielen.
Ja.
Ich glaube, die sind ein bisschen über ihrem
Leistungsvermögen. Ich denke auch, Panthers ist, würde uns gut gelegen kommen. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir nochmal nach LA fahren. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir zweimal innerhalb von ein paar Wochen so eine Klatsche bekommen.
Aber das ist mir jetzt auch alles schon ein bisschen zu weit nach vorne geschaut. Lass uns erstmal gewinnen und die Panthers gewinnen und dann.
Da hast du recht, Jan. Dann können wir aber froh sein, dass wir überhaupt dabei sind. Das ist eigentlich, ja.
Eben.
Fanclub News.
Tippspiel. Gibt es wieder einen Tiebreaker in Woche 16? Zwar zwischen Andrea und Mario.
Ich nicht.
Mal gucken, wer da gewinnt. Im Fantasy Football ist die Saison vorbei. Die Meisterschaften wurden ausgespielt. Hey, ich habe mein Spiel um den 7. Platz gewonnen.
Ich habe das Finale meiner Liga leider verloren. Ich hatte, mein Gegner hatte Todd Gurley drin, der mal da locker flockig 40 Punkte hingestellt hat. Da kannst du wenig gegen machen. Da bist du dann leider ziemlich am Arsch.
Unsere Madden Online-Liga habe ich letzte Folge angekündigt, die von Roland betreut wird. Haben wir jetzt einen Gewinner. Und zwar Sebastian Ernst hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, gegen Alexander war das Finale, wenn ich mich gerade nicht vertue. Der dritte Super Bowl, dort war das. Im Fantasy Football war es die vierte Meisterschaft. Ja, das war's zu den Fanclub News.
2-Minute Warning, was wir noch sagen wollten.
Der letzte Spieltag ist ein bisschen kompakter, damit es da nicht so Wettbewerbsverzerrungen gibt. Dementsprechend auch weniger Spiele, die übertragen werden. Sonntag 19 Uhr die Red Zone Konferenz. Und Cowboys at Eagles bei ProSieben Max und RAN.de. Und das Spiel bei RAN.de und DAZN um 19 Uhr ist Bears at Vikings. Dann um 22.25 Uhr im späten Slot am Sonntag sind die Seahawks diesmal nicht dran, aber das relevanteste Spiel für uns, was die Feindbeobachtung quasi angeht, Panthers at Falcons, ProSieben Max und RAN.de. Der komplette Spieltag und Red Zone natürlich auch via NFL Game Pass und dort könnt ihr natürlich auch das Spiel der Seahawks sehen. Das wäre jetzt alles, was ich auf dem Zettel hatte. Dann können wir das Jahr beenden.
Genau. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Mit hoffentlich einem erfolgreichen Beginn.
Ja, hoffentlich nicht schon mit einer Off-Season-Sendung, sondern noch mit einer Playoff-Sendung. Ja. Aber wir hören uns auf jeden Fall auch im neuen Jahr wieder. Vielen Dank für eure Treue, für euer Zuhören in diesem Jahr. Empfehlt uns gerne weiter. Und bis dahin macht's gut. Tschüss. Go Hawks.
Go Hawks.
Informationen zum Empfang des Podcasts und Nachrichten rund um die Seattle Seahawks findet ihr unter www.germanseahawkers.com.
I'm a team player, I don't want to be an ass, but I need the